The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam, wenn auch etwas heiser, in diesen neuen Tag. Heute Dienstag, der 18. November. Und wenn Sie wollen, dann sehen wir uns so krächzig heute Abend auf der Pioneer 2. Ich stelle nämlich mein neues Buch vor, Systemversagen, Aufstieg und Fall einer großartigen Wirtschaftsnation. 18.30 Uhr in Berlin, da geht's los. Alle Infos, Tickets in den Shownotes. Und jetzt das Beste, die ersten 5 Pioneers, die mir jetzt gleich schreiben, sind heute Abend kostenlos dabei. Los geht's, g.steingart@mediapioneer.com. Bundeswehr war lange Zeit alles Mögliche. Arbeitgeber für 180.000 Soldaten und für 80.000 Zivilisten, schön anzusehen beim großen Zapfenstreich. Und eine teure Veranstaltung, das war die Bundeswehr auch, Tendenz steigend. Rund 86 Milliarden in diesem Jahr für laufende Kosten wie Munition, Erbsen, Suppe und Helme und für den Kauf neuer hochtechnologischer Waffen. Nur eines, das war die Bundeswehr lange Jahre nicht, nämlich abwehrbereit und ready to fight, wie es in den amerikanischen Spielfilmen immer heißt. Hier der tapfere Soldat Tom Cruise.
Ich bin Kampfpilot. Es kommt nicht darauf an, was ich bin, sondern wer ich bin.
Das soll sich jetzt alles ändern, ein bisschen Tom Cruise auch bei uns, zumindest mal, wenn man den Sonntagsreden der Politiker zuhört.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Stichwort Zeitenwende.
Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Auch Boris Pistorius beschwört das Ziel, die Bundeswehr wieder mal so richtig einsatzfähig zu machen.
Für die Bundeswehr, genauso wie für unsere Gesellschaft, bedeutet das, wir müssen kriegstüchtig werden.
Soweit die Theorie. Doch wehe, wer es wagt, hinter die Kulissen dieser schönen Worte zu schauen, denn noch ist kein rechter Zug drin in der Truppe. Trotz einem gigantischen 500 Milliarden Euro Sondervermögen werden weiterhin eher kleine Brötchen gebacken. Rund um das sogenannte Wehrdienstmodernisierungsgesetz, das der sogenannte Aufwuchs im kommenden Jahr gerade mal 1.753 Soldaten betragen soll. Das hat der Kollege Peter Carstens von der FAZ recherchiert. Das Papier zum Personalaufwuchs hat er nicht nur eingesehen, er hält es in den Händen, kurz und gut. Die Sache stimmt, 1.753 Soldaten zusätzlich, das ist die Zeitenwende. Das Ganze bedeutet natürlich, dass man hinter den Zielen liegt, und zwar hinter den Zielen, die eine Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, Sie erinnern sich, seinerzeit ausgegeben hatte. Das war im Jahr 2020. Vor der Invasion Russlands in der Ukraine hatten wir höhere Soldatenzahlen im Plan als in den aktuellen Plänen. Bis zum Jahr 2029, also wenn Russland nach Einschätzung der NATO militärisch in der Lage sein wird, NATO-Gebiet anzugreifen, sind nur 13.000 mehr Bundeswehrsoldaten als heute geplant. Und deutlich, deutlich weniger als Frau Kramp-Karrenbauer vor dem Überfall auf die Ukraine in ihrer Planung hatte. Wir lernen daraus, Pistorius hat der Bundeswehr zwar ein neues Selbstbewusstsein gegeben, auch einen anderen, einen besseren Ton.
Es gehört zu dem, was wir jeden Tag erleben. Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im kompletten Frieden. Wir werden attackiert, Hybrid- und Desinformationskampagnen und eben durch Drohnen eindringen.
Aber das Ganze materialisiert sich nicht in der tatsächlichen Leistung und auch nicht in der Personalstärke der Bundeswehr. Meine Kollegin Claudia Scholz hat für ihre Titelstory Boris Pistorius, der überschätzte Minister, recherchiert. Sie kommt zu dem Urteil, Zitat, Beliebtheit ersetzt keine Verteidigungsfähigkeit, Kommunikation keine Ausrüstung und Reorganisation der Führungsspitze ersetzt keine Panzer, Drohnen und Munition. Zitat Ende. Auch die Beschaffung lahmt. Gerade mal zwei große Waffensysteme, die in der Zeitenwende unter Pistorius bestellt wurden, haben die Truppe bisher erreicht. Die Bundeswehr hat immer noch eine materielle Einsatzbereitschaft von nur 40%, sagen Personen, die sich damit auskennen. 40% heißt, 60% des Materials ist in Reparatur oder sonst wie derzeit nicht einsetzbar. Pistorius, am vergangenen Mittwoch im ZDF, anlässlich 70 Jahre Gründung der Bundeswehr, klang anders.
Wir sind viel besser als der Ruf. Die Truppe ist richtig gut aufgestellt, wir wachsen auf.
Fazit: Boris Pistorius hat diese Probleme nicht verursacht, aber er muss sie lösen. Seine vornehmste Aufgabe ist es, der deutschen Bundeswehr das Genügsame auszutreiben und die Aufrüstung ernsthaft voranzutreiben. Und zwar bevor Putin auf dumme Gedanken kommt. Denn wer Putin am Ende sein wird und sein kann, das entscheidet sich nicht nur in Moskau, sondern auch in Berlin. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Ökonom Professor Bernd Raffelhüschen spricht gleich mit mir über seine Sicht auf den Rentenstreit.
Wer ist eigentlich derjenige, der das Problem darstellt? Na, das sind die Alten, die Babyboomer, denn sie sind viele Alte. Wer hat gemacht, dass die Beitragszahler für diese vielen Babyboomer so wenig sind? Ja, das waren auch die Babyboomer, denn die hätten ja mehr Kinder in die Welt setzen können.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwed weiß, warum Warren Buffett bei Alphabet einsteigt und Peter Thiel sich bei Nvidia zurückzieht. Und außerdem berichten wir über Vögel, die es in Australien zum TV-Star geschafft haben.
Wir brauchen in der Sache gute Kompromisse, die Sicherheit geben, auch das ist ja ein wichtiger Aspekt, die Sicherheit geben für die Rentnerinnen und Rentner, die jetzigen und die künftigen, die vor allem aber auch der jungen Generation das berechtigte Empfinden geben, dass das hier nicht alles zu ihren Lasten geht.
So Jens Spahn, der Unionsfraktionschef am Abend bei NTV zum Rentenstreit im Gespräch mit Pina Atalay. Also, die Debatte geht weiter. Auf dem Tisch jetzt ein geplantes Rentenpaket als Geschenk für Senioren. Zu Lasten ihrer Kinder, der Jugend. Ein Paket, hinter dem der Kanzler steht, sagt er zumindest, aber das von der Jungen Union bzw. der jungen Gruppe im Bundestag scharf abgelehnt wird. Ihre Gründe, die sind klar. Pascal Reddick.
Der Gesetzesentwurf sieht im Moment vor, dass wir auch über die Jahre 2032 hinaus bis zum Jahr 2040 insgesamt Folgekosten in Höhe von 115 Milliarden Euro haben. Und das ist der jungen Generation nicht zuzumuten.
Professor Bernd Raffelhüschen ist nicht Teilnehmer der jungen Gruppe. Er ist 68 Jahre und einer der profiliertesten Ökonomen und Rentenexperten dieses Landes. Er lehrt an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Er leitet das Forschungszentrum Generationenverträge. Und er ist der Experte in Sachen Generationengerechtigkeit. Und gemeinsam blicken wir jetzt auf die aktuellen Frontlinien dieser Rentendebatte, analysieren die Haltung der Jungen Union und diskutieren Wege zu echtem Generationenausgleich. So viel vielleicht schon vorneweg. Die Babyboomer dürfen jetzt nicht sich auf Kosten ihrer Kinder bereichern, sondern müssen zu ihren Kindern stehen. Das sagt Professor Raffelhüschen. Hören Sie selbst seine Argumentation. Hier ist unser Gespräch. Einen schönen guten Morgen, Professor Raffelhüschen.
Guten Morgen, Herr Steinger.
Die Union streitet sich um das Thema Rente, die Jungen gegen die Alten. Da geht es um komplizierte Sachverhalte, deswegen mal vorneweg. Wo sind Sie? Stehen Sie bei den Alten oder sind Sie bei den Jungen?
Ich bin alt, aber ich bin bei den Jungen.
Wie alt sind Sie?
68, muss jetzt aufhören zu arbeiten und würde auch eigentlich ganz gerne weitermachen. Das mache ich auch.
Sie müssen aufhören. Warum? Weil Sie Beamter sind?
Ja, beamtenrechtlich ist nach 68 Schluss.
Aber Sie sind nach wie vor in der Lehre tätig.
Ja, aber beim Anne-Institut. Und das ist der Ausweg, den man als Beamter nehmen kann, indem man eben halt nicht direkt an der Universität, sondern an Anne-Instituten der Universität arbeitet.
Ein Anne-Institut ist ein Institut neben der Universität?
Es ist ein von der Universität getragenes Institut, wo die GmbH-Anteile im Regelfall bei mehr als 50% der Universität gehören.
Sehr interessant, trotzdem ganz anderes Thema. Aber Sie sind in der Sache bei den Jungen, obwohl Sie selber ja profitieren würden von dieser Regelung, die die SPD und Friedrich Merz da beschließen wollen, oder?
Ja gut, wenn ich Rentner wäre, ja, aber ich bin natürlich Pensionär und dadurch eigentlich ein viel größeres Problem als die Rentner noch. Aber das lassen wir mal. Nein, also
okay, weil Sie gar keine Rente bekommen, sondern eine Pension und die ist ohnehin üppiger ausgestattet.
Die ist sowieso privilegiert.
Das heißt, Sie sind sauber raus und gar kein Teilnehmer dieses Streits.
Genau wäre ich nicht, aber ich bin natürlich wissenschaftlich ein Teilnehmer dieses Streits, ja. Weil da stehe ich natürlich für das, was ich selber auch mit verbockt habe. Denn der Beschluss damals, der Agenda 2010 mit dem Nachhaltigkeitsfaktor, und das ist ja genau der, den wir jetzt aussetzen wollen, war eigentlich der Beschluss, dass die Beiträge für die junge Generation bleiben, wo sie sind. Dass sie also konstant bleiben über die Zeit. Und wenn wir dann den Fakt haben, dass da immer weniger Junge sind und immer mehr Alte sind, dann müssen bei konstanten Beiträgen natürlich die Rentenniveaus nach unten gefahren werden. Und das war genau der Beschluss der Schröderschen Agenda 2010.
Also genau andersrum. Damals wollte man die Beitragshöhe für die Jüngeren stabilisieren und nicht die Rentenzahlung für die Älteren. Jetzt will man die Rentenzahlung für die Älteren stabilisieren und dafür steigen dann die Beiträge der Jüngeren.
Das wäre normalerweise gekommen, so wenn wir Herrn Heil weitergefolgt wären. Jetzt haben wir Frau Baas und Frau Baas verspricht, dass die Beiträge doch nicht steigen. Sie will die Steuern dafür erhöhen. Mhm. Aber da die Steuern der Zukunft auch im Wesentlichen von den jungen Menschen gezahlt werden, ist das linke Tasche, rechte Tasche. Also auf gut Deutsch, Frau Baas will, dass die demografische Last auf die Schultern der jungen Generation umgemünzt werden. Wir wollten damals, dass die demografische Last auf den Schultern der Alten ruht. Und das mit gutem Grund.
Gut, beides ist nicht so besonders attraktiv, muss man sagen. Warum ist die Thematik so krass jetzt, dass wir entweder oder gegeneinander ausspielen müssen? Warum ist das so?
Na, das müssen wir nicht. Wir können ja auch halben Weg gehen. Wir können ja auch die Hälfte auf die jungen Schulden und die Hälfte auf die alten Schulden legen. Aber jetzt muss man sich ganz klar machen, vor Augen führen, wer ist eigentlich derjenige, der das Problem darstellt? Na, das sind die Alten, die Babyboomer, denn sie sind viele Alte. Wer hat gemacht, dass die Beitragszahler für diese vielen Babyboomer so wenig sind? Ja, das waren auch die Babyboomer, denn die hätten ja mehr Kinder in die Welt setzen können. Auf gut Deutsch, was wir damals in der Agenda 2010 gemacht haben, ist, wir haben den Verursacher des Problems, das er selbst darstellt, nämlich die Babyboomer, für das, was er verursacht hat, verantwortlich gemacht. Jetzt machen wir seit Frau Merkel und dann Herrn Scholz und damit jetzt auch Herrn Merz, genau die Umkehrung. Der Verursacher kriegt alles, was er haben will, nämlich ein Rentenniveau, das konstant bleibt. Er muss auch nicht länger arbeiten und bezahlen müssen, dass diejenigen, die nun wirklich nichts dafür können, dass sie so wenig sind, nämlich die wenigen Kinder.
Und verursacht deswegen, sagen Sie, weil demografisches Problem klingt so wissenschaftlich, dahinter steckt das Wort Kinderlosigkeit.
Das ist genau der Punkt. Unsere Generation ist die Generation, die damit angefangen hat, zu wenig Beitragszahler in der Zukunft in die Welt zu setzen. Und damit sind wir der Verursacher des Problems, dass wir selbst zugleich darstellen.
Also ich habe meinen Beitrag geleistet, Herr Raffelüschen, falls Sie gucken mich so streng an.
Ich ja auch, aber ich meine ja nicht uns persönlich, sondern ich meine uns im Durchschnitt.
Im Durchschnitt habe ich schon mal nachgeschaut, in meinem Jahrgang 1962, da waren wir fast doppelt so viele Babys wie heute. Ja. Also die Geburtenrate hat sich seitdem offenbar halbiert.
Ja, das ist genau der Punkt.
Aber wie geht's denn danach weiter? Die heutigen Kinder und Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, hat sich die Geburtenrate wieder auf das damalige Niveau eingependelt? Nein, sie ist da geblieben.
Sie ist da geblieben und unsere wenigen Kinder haben jetzt auch wieder wenige Enkel für uns in die Welt gesetzt. Und das ist für sich genommen natürlich eine Fortsetzung des Problems, aber jetzt kommt die Entlastung. Der Punkt ist der, dass wenn unsere Generation, also die Babyboomer, ja, nicht mehr auf dieser Welt sind, wenn wir also von dieser Welt gegangen sind, ja, dann haben wir auch kein Problem mehr. Weil mit uns geht ja das Problem.
Dann aber geht das Problem wirklich oder setzt sich, wenn sich eine halbierte Geburtenrate fortsetzt, setzt sich doch das Problem auf niedrigerer Ebene immer weiter fort?
Nein, das Problem ist ja, dass wir als Babyboomer, als ganz viele, von unseren ganz wenigen Kindern ganz lange versorgt werden müssen. Mhm. So, und das ist natürlich die Perpetuierung des Problems und das ist die Potenzierung.
Wieso, wenn die weniger Kinder noch weniger Kinder bekommen, also auch eine halbierte Geburtenrate haben gegenüber dem Jahrgang 62, 63, 64 und dann noch länger leben werden?
Stopp. Die haben ja nicht die halbierte, sondern die haben dieselbe niedrige. Okay. Also insofern haben die nicht weniger, aber sie haben wenige. Und die haben als wenige. So, jetzt das Problem ist dann, dass wir im Jahr 2060 aufwärts dann von unseren, dann werden unsere wenigen Kinder von unseren wenigen Enkeln versorgt. Und das ist natürlich nicht so schön wie jetzt, wo wir ganz viele haben, die ganz wenige versorgen, aber deutlich besser wie zwischendurch, wo ganz wenige, ganz viele und das auch noch ganz lang versorgen muss.
Aber kommt es nicht immer auf das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern an? Das genau. Heißt, ob wenig oder viel ist nicht das Thema, sondern wie viele für einen?
Genau. So, also auf gut Deutsch, wir haben mal eine Situation gehabt, gehen Sie einfach in der Zeit zurück. In den 60er, 70er Jahren haben wir 10 Jahre Rente bezogen im Durchschnitt. Mhm. Dafür hat der Mensch damals 45 Jahre gearbeitet. Also für ein Jahr Rentenbezugszeit hat er 4,5 Jahre gearbeitet und es gab 4 bis 5 Beitragszahler für ihn. Heute haben wir eine Bezugszeit von 20 Jahren. Mhm. Dafür arbeitet man nicht mehr 45 Jahre, sondern im Durchschnitt 40 Jahre. Das heißt, für ein Jahr Rentenbezugszeit arbeiten Sie nur noch 2 Jahre statt 4,5. Und es sind nur noch 2 da, die die Rente finanzieren. Und demnächst werden es 1,5 sein. Und wenn es 1,5 sind, dann bleiben wir auf dem Niveau.
Okay, also aber das heißt ja, Herr Raffelhüschen, diese Rechnung kann gar nicht mehr aufgehen.
Nein, es geht nicht. Und das wussten wir ja schon immer.
Das wussten wir schon immer. Aber das heißt, das, was die Koalition da beschließen möchte, ist was, wie würden Sie das bezeichnen? Das ist ja keine Lösung des Themas.
Es ist, sagen wir mal, eine ungerechte, weil ungleiche Behandlung der Generationen. Wir werden sozusagen die zukünftigen Generationen mit diesen Generationenverträgen überfordern. Das gilt ja nicht nur für die Rente, das gilt ja genauso für die Krankenversicherung und die Pflege. Und mit der Überforderung kriegen wir ein Akzeptanzproblem der jungen Generation mit dem Generationenvertrag Rente, Krankenpflegeversicherung.
Na und wir kriegen ein Problem auf dem Arbeitsmarkt, weil diese Löhne, die ja erhöht werden um diese sogenannten Lohnnebenkosten, sind international ja überhaupt nicht konkurrenzfähig.
Können wir überhaupt nicht darstellen. Also nochmal, wir können nicht mit Beiträgen von 4-25% dann Steuern für den Bundeszuschuss, dann die Beiträge für die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung, die verdreifachen sich ja. Also wir können ja nicht den jungen Leuten sagen, wir sind ja jetzt schon bei deutlich über 40%, demnächst bei 50% und dann steuern wir geradewegs auf die 60% Sozialabgabenlast zu. Wenn wir denen dann auf die Schultern klopfen und sagen, ein Drittel Steuern passt da ja genau noch rein, dann, das ist doch lächerlich. Es geht nicht.
Das sind ja dann auch keine Lohnnebenkosten mehr, das sind ja dann Lohnhauptkosten.
Das frisst die Löhne schlichtweg auf. Sie kriegen ja 10-15% netto raus und mehr nicht.
Wie kommt man da wieder raus?
Indem man die intergenerative Solidarität wirklich einfordert.
Also was?
Die intergenerative Solidarität. Ja. Wir müssen als Babyboomer einfach zu unseren Kindern stehen. Wir müssen den Kindern gewährleisten, dass sie dieselben Beiträge zahlen wie wir als Väter oder als Großväter. Wir müssen ihnen sagen, okay, und damit kommen wir dann aus, auch wenn wir so viele sind. Wir werden weniger Renten in Anspruch nehmen, wir werden weniger Krankenversicherungsleistungen in Anspruch nehmen oder mehr Eigenbeteiligung zahlen. Und dann könnten wir unsere Kinder in Stand setzen, diese Generationenverträge weiterzuhalten.
Herr Raffelhüschen, vielen Dank für diese Erklärung, die uns zumindest mal Erkenntnisgewinn gebracht hat. Vielen Dank.
Gerne und immer wieder.
Die gesamte Unterhaltung mit Professor Bernd Raffelhüschen, auch zum Thema Altersarmut, ebenfalls sehr interessant, sehr kontrovers. Das folgt am Samstag auf thepioneer.de. Wenn die Politik ihren ökonomischen Kompass verliert, tja, dann muss unserer umso besser funktionieren. Journalismus mit Tiefgang, das zumindest ist unser Angebot an Sie bei The Pioneer. Politisch unabhängig, werbefrei und ökonomisch fundiert. Und weil es in der Politik oft wirtschaftlich fragwürdig zugeht und viele Politiker Erlöse nicht von Erträgen unterscheiden können, hier mein Angebot. Sie werden Pionier. Heute noch voller Inhalt, volles Programm zu einem Preis, den Sie selbst bestimmen. 5000 Plätze sind für dieses Pay What You Want Angebot reserviert bis Freitag. Und nochmal, den Preis bestimmen Sie. Pay what you want. Ein Investment in sich selbst. Ich will nämlich nicht zuerst Ihr Geld, sondern Ihre Leidenschaft. Und ich will Ihren Erkenntnisgewinn. Also, alle Infos zu dieser Aktion finden Sie in den Shownotes dieses Podcastes. Ich freue mich auf Sie.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da wird der Finanzminister plötzlich zur außenpolitischen Nummer 1. Der Kanzler war noch nicht in China, der Außenminister hat es auch noch nicht geschafft. Also jetzt Finanzminister Lars Klingbeil. Als erstes Regierungsmitglied der schwarz-roten Koalition ist er nach China geflogen. Na, bravo. Nicht der Kanzler, nicht der Außenminister, der Finanzminister. Auch gut. Mein Kollege Christian Schlesiger, Wirtschaftschef bei The Pioneer, begleitet den Vizekanzler auf seiner Reise. Und mein Podcast-Kollege Stefan Lischka hat ihn vorhin in Peking erreicht, um mal zu horchen, was da denn los ist.
Schönen guten Morgen, Christian Schlesiger in Peking.
Ja, schönen guten Morgen.
Christian, was ist das Ziel von Lars Klingbeil auf seiner China-Reise?
Ja, also der Finanzminister ist zum deutsch-chinesischen Finanzgipfel gereist, wie es sich gehört. Der findet wechselseitig alle 2 Jahre statt, mal in Deutschland, mal in Peking. Dieses Mal standen aber eben nicht nur die Finanzthemen auf der Tagesordnung, sondern vor allem die handelspolitischen Streitthemen zwischen Deutschland und China. Ja, und an denen mangelt es nicht. Übrigens in beide Richtungen. Die Chinesen ärgern sich zum Beispiel darüber, dass Deutschland Huawei-Technik aus den 5- und 6G-Netzen werfen will. Naja, und die Deutschen fühlen sich zum Beispiel unter Druck, weil jetzt gerade hochsubventionierter Billigstahl die europäischen Märkte flutet.
Ein großes Thema sind natürlich auch die Exportbeschränkungen der Chinesen bei den seltenen Erden. Das sind bekanntermaßen Rohstoffe, die gebraucht werden für Elektroautos, für Smartphones, für Windräder. Und wer jetzt einige dieser seltenen Erden importieren möchte, der braucht neuerdings eine Genehmigung des chinesischen Handelsministeriums. Und das wiederum führt natürlich vor, wie abhängig wir sind von den Chinesen. Wie will der Vizekanzler dieses Thema angehen? Will er einen Deal machen à la Donald Trump oder geht das nicht so einfach?
Das geht nicht so einfach. Für die Handelspolitik ist ja die EU zuständig. Ja, also selbst wenn Klingbeil einen Deal wollte, er würde wohl keinen mehr erreichen können. Hier treffen zunehmend auch zwei ungleiche Partner aufeinander. China spielt schlicht und ergreifend in einer anderen Liga. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist China mittlerweile 4-mal so groß wie Deutschland. Vor 20 Jahren war man noch gleich auf, gar nicht so lange her. Deshalb hat auch Klingbeil immer wieder betont, wie wichtig es sei, dass Europa mit einer Stimme spreche. Ganz klar, ohne die EU mit ihren 450 Millionen Konsumenten im Rücken geht es einfach nicht mehr.
Fakt ist, China ist der wichtigste Handelspartner für die Bundesrepublik. Wen hat denn Lars Klingbeil als Entourage aus der Wirtschaft mitgenommen?
Ja, das waren im Wesentlichen Finanzunternehmen. Klar war ja auch ein Finanzgipfel. Zum Beispiel Vorstände der Commerzbank, der Deutschen Bank, auch Versicherer wie Allianz und Ergo und Vertreter der deutschen Börse. Die wollen ja auch weiter nach China expandieren und die fühlen sich auch bei Themen wie zum Beispiel der Kreditvergabe ausgebremst. Man muss sagen, das sind alles ganz dicke Bretter, die da noch gebohrt werden müssen.
5 Tage dauert insgesamt diese China-Reise des Vizekanzlers. Wie blickt denn der aus der Ferne auf dieses Rentenchaos hier in Deutschland bei der Union? Blickt er da mit Schadenfreude drauf oder eher mit Sorge?
Ja, ganz ehrlich, er wirkte etwas genervt. Er hätte das Thema am liebsten ausgespart, aber er wurde dazu eben auch befragt. Ja, und dann hat er das Thema kurz und knapp gehalten. Aber die Botschaft, die er gesetzt hat, die war eindeutig. Im Dezember solle das Parlament beschließen, der Zeitplan stehe, denn es sei ja schließlich alles gesagt. Ja, und heute geht's weiter. Nächste Station seines Besuches hier in China ist erstmal die Kommunistische Partei. Dort trifft er sich mit Vertretern.
Vielen Dank, lieber Christian, und erstmal beste Grüße nach Peking.
Alles klar, gerne, bis bald.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da haben die großen Investoren interessante Bewegungen gemacht. Nvidia und Alphabet, Peter Thiel und Warren Buffett. Und mehr dazu weiß meine Börsenkollegin in New York, Anne Schwedt. Also ab in die USA. Schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Also Anne, bei Nvidia, da ist Peter Thiel zu großen Teilen ausgestiegen. Und das Ganze kurz vor den Quartalszahlen. Da wird man hellhörig. Was ist da los?
Ja, Peter Thiel hat tatsächlich seine gesamte Nvidia-Position abgebaut. Insgesamt über 537.000 Aktien. Das war ein sattes Paket und machte rund 40% seines Fondsportfolios aus. Er hat da vermutlich einfach Gewinne mitgenommen. Jetzt vor dem Hintergrund, dass an der Wall Street ja die Sorge vor einer KI-Blase umgeht und dass Nvidia mit seinen Quartalszahlen vielleicht wirklich enttäuschen könnte. Das setzte natürlich Nvidia und auch weitere Tech-Aktien unter Druck. Nvidia verlor fast 2% und die Nasdaq verlor 0,8%.
Und Warren Buffett hat auf seine letzten Tage bei Berkshire Hathaway nochmal 17,8 Millionen Alphabet Aktien gekauft, also für knapp 5 Milliarden US-Dollar. Hopsala, habe ich da was verpasst, Anna?
Ja, genau. Warren Buffett hat zugeschlagen und hat erstmals eine große Position im Tech-Giganten Alphabet aufgebaut. Das macht den Google-Mutterkonzern auf einen Schlag zu Buffetts 10-größter Einzelposition. Die Google-Anleger freuten sich mit einem Aktienplus von über 3%. Was wir generell festhalten können, ist, viele der großen Hedgefonds haben in den letzten Wochen sowohl bei Nvidia als auch bei Alphabet Gewinne mitgenommen oder ihre Anteile reduziert, um einfach wegen der hohen Bewertungen etwas das Risiko aus den Depots zu nehmen. Insgesamt zeigen die aktuellen 13F-Berichte, dass der große KI-Hype erste Bremsspuren im Verhalten der Profis hinterlässt. Was wir aber auch sehen, ist, dass gerade unter den größten Anlegern wie jetzt Peter Thiel und Warren Buffett auch sehr unterschiedliche Einschätzungen herrschen, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Das Unterhaltungspotenzial von Wanderfalken zu unterschätzen. Der Wanderfalke bleibt der Stadt nicht fern, denn er liebt den guten Überblick. Deshalb bewohnen die Tiere fast jede große Metropole, hoch oben auf den Dächern und Terrassen der Hochhäuser. In Melbourne zieht jetzt ein besonderer Wolkenkratzer tausende Australier in den Bann. Nämlich auf der 34. Etage befindet sich eine sogenannte Nesting Box mit Wanderfalken. Weil die Falken ihr Nest nämlich zuerst in einer Regenrinne gebaut hatten und die Gefahr zu groß war, wurde von Tierschützern eine Nesting Box für die geschützte Art angebracht. Diese Behausung entwickelte sich über die Jahre zur begehrtesten Adresse der Melbourner Falken. Doch nicht nur die Vögel waren begeistert, auch die Menschen. Bald wurde eine Kamera installiert. Und bald wurde das Ganze zu einem 24/7 Livestream über YouTube ausgebaut. Dieser Stream ging viral. Tausende Vogelfans können jetzt die Brutzeit der Falken mit ansehen auf der ganzen Welt. Heute haben diese Falken von Melbourne über 50.000 Facebook-Follower. Ihre Netflix-Serie begleitet die diesjährigen Falkenbabys. Vom Ei zum Küken, vom Küken bis zu den ersten Flügelschlägen. Und genau deshalb schauen Zehntausende Australier seit August diesen hochdramatischen 24-Stunden-Reality-Kanal. Die Fans sind live dabei, wenn die kleinen Falken flügge werden. In den vergangenen 3 Tagen sind die 3 Stars dieser Netflix-Serie tatsächlich ihre ersten Runden geflogen. Noch haben sie ihre Technik nicht perfektioniert, aber bald werden sie zu Frequent Flyers. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.